Das gewünschteste Wunschkind. Der Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu Das gewünschteste Wunschkind, der Podcast mit Daniel Graf
und Katja Seide.
Manche Familien leben einfach ein bisschen anders. Strukturiert statt spontan, reizarm statt trubelig, mit ganz viel Plan B statt perfektem Plan A. Manchmal braucht es dafür eine entlastende Diagnose, manchmal auch einfach nur das Gefühl, irgendwas ist bei uns nicht wie bei anderen, aber das ist okay so. Wir sprechen heute mit einer Mutter, die genau weiß, wie es sich anfühlt, wenn das eigene Kind oder man selbst nicht in die Schubladen passt, die andere für einen bereithalten. Sie ist durch viele Schleifen gegangen mit Wut, Erschöpfung, aber auch Humor, Klarheit und ganz viel Herz. Katrin Hansch. Sie ist systemische Beraterin, Mutter zweier neurodivergenter Kinder und selbst autistisch. Katrin begleitet Familien im Autismus-Spektrum mit Wissen, Erfahrung und einer großen Portion Empathie. Sie hat das wirklich spannende Buch »Wenn wir alle zusammen lachen« geschrieben. Damit macht sie Mut, den eigenen Weg zu gehen, jenseits gesellschaftlicher Normen und Erwartungen. Herzlich willkommen, Katrin.
Herzlichen Dank für dieses schöne Intro. Ganz toll.
Schön, dass du da bist. Du hast ja selbst zwei autistische Kinder. Wie habt ihr denn die ersten Hinweise bemerkt? Was war da auffällig?
Ehrlich gesagt, rückwirkend und rückblickend vor allem, würde ich sagen, dass von Anbeginn alles anders war. Es ist schon... Das habe ich damals nicht so gesehen, so ein bisschen diffus gefühlt, habe das aber darauf geschoben, dass jede Mutter vor allem beim ersten Kind ihr Kind für das Besonderste der Welt hält, ja. Was auch richtig und gut so ist. Das soll auch durchaus so sein. Dennoch habe ich schon das Gefühl bei der Geburt gehabt, hier läuft gar nicht so wie bei anderen. Ich hatte keine Wehen, dieses Kind wollte nicht rauskommen, sondern gefühlt für immer bei mir bleiben. In der 42. Woche musste die Geburt eingeleitet werden. Es war dann wirklich eine wahnsinnig lange Geburt. Und irgendwie von Anfang an war es immer so, dass die Hebamme gesagt hat und auch gleich diese Kinderärztin, die dann ins Krankenhaus kam und diese U1 gemacht hat und dann auch die Entlassungsuntersuchung, ach, das ist ja ungewöhnlich, das Punkt, Punkt, Punkt. Das ist alles so an mir vorbeigezogen und trotzdem ist es in mir gespeichert gewesen. Und auch zu Hause habe ich immer gedacht, komisch, die sagen immer alle, bald kommt eine Art Schlafrhythmus, bald kommt eine Art Hunger- und Sattrhythmus. Nein, irgendwann kann man mit dem Kind ins Café gehen und in den Supermarkt. Das konnte ich nicht mit meinem Kind. Also ich habe es immer wieder versucht, aber diese Überreizung, die war von Anbeginn so stark zu spüren, dass ich immer gedacht habe, das geht irgendwie nicht mit meinem Kind. Aber da man ja bei Säuglingen nun wirklich keine Charakterfehler und auch noch keine Erziehungsfehler so richtig vermutet, habe ich immer gedacht, mein Gott, ich mache alles falsch, ich mache mir so einen Stress, ich bin schuld. Und alle Gespräche, die ich mit anderen Müttern von Säuglingen oder kleinen Kindern geführt habe, da waren dann immer so, ach, das geht doch jedem Kind so, ach, das wächst sich doch raus, ach, sowieso. Und ich habe immer das Gefühl gehabt, nicht bei mir. Nicht bei uns. Das passt irgendwie nicht. Und dann im Kindergarten kamen dann eigentlich sehr typische Merkmale schon zum Vorschein. Wobei das gut aufgefangen wurde, dadurch, dass wir hatten einfach Glück und sind in so einer winzig kleinen Elterninitiative. Ich glaube, mit 12 Kindern, also Gruppen über, also alle Kinder, die dort waren, in allen Gruppen waren insgesamt, glaube ich, 12 Kinder. Dafür 2 Erzieherinnen und eine Köchin. Und das war irgendwie so ganz toll. Da war einfach wahnsinnig viel Raum für Individualität. Und vor allem war es so wahnsinnig klein, sodass diese Reizfilterschwäche, die ja häufig bei Autismus da ist, dass die gar nicht so zum Vorschein kam. Also diese Überforderung war gar nicht so stark zu spüren. Auch wenn er nicht mit auf Ausflüge, keine Übernachtungen, keine Kindergartenreisen und so, das wollte er alles nicht machen. Und mir wurde immer gesagt, naja, zu Hause ist es halt besonders schön. Sprich doch für euch, dass er es zu Hause einfach besonders gut hat. Aber ich habe immer die anderen Eltern angeguckt und gedacht, aber die sind auch total nett. Und bei einigen war ich auch schon zu Hause, da ist es auch total schön. Und es kann doch nicht sein, dass nur mein Kind es bei uns besonders schön findet. Also schön, wenn es so ist, aber irgendwie habe ich an all das ehrlich gesagt nicht geglaubt. Und als dann sein kleiner Bruder geboren wurde und wir auch noch umgezogen sind, da kam dann alles zusammen. Das war einfach zu viel Veränderung. Und da wurden die Symptome wirklich sehr schlimm und sehr typisch dann auch mit Schuleintritt. Dann musste man richtig nach System halt funktionieren. Und da wurde es richtig auffällig, dass da einfach was anders ist. In allem, in der Feinmotorik, in der Grobmotorik, in der Konzentration, in der Reizüberflutung, in dem, was nachmittags passiert ist, Weinkrämpfe, Wutausbrüche, Verweigerung. In der Schule selber hat er nie mit jemandem gespielt, sondern saß wie im Kindergarten immer mit den Erziehern zusammen und so. Da wurde es sehr auffällig. Übrigens, das ist schon so lange her, der wird jetzt 17 und wir reden hier über, also vor 11 Jahren, da war von Autismus, das war noch nicht so präsent und ich wusste auch überhaupt nicht, was Autismus ist und so weiter. Ich habe an Rain Man gedacht und habe immer so gedacht, naja, ich habe gar nichts gedacht zum Thema Autismus bis dahin.
Also es ist ja tatsächlich so, also Autismus ist ja ein Spektrum und man sagt, kennt man einen Autisten. Das heißt, nicht jeder Autist oder jede Autistin zeigt die gleichen Verhaltensweisen oder hat mit den gleichen Sachen Schwierigkeiten. Kannst du irgendwie trotzdem erklären, auf welche Hinweise Eltern achten können oder was relativ typisch ist? Also ein paar Sachen hast du ja jetzt schon genannt, aber vielleicht kannst du noch mal klarer benennen.
Ja, genau, dieser Spektrumsbegriff, der ist ja noch gar nicht so alt. Früher hat man ja klar getrennt in das, was wir noch oder was viele sicher noch kennen, in Asperger Autismus und frühkindlicher Autismus und atypischer Autismus. Heute wird von einem Spektrumsbegriff ausgegangen. Es gibt halt Diagnosekriterien, die lauten, dass man eben Einschränkungen oder Störungen in der sozialen Kommunikation, in der sozialen Interaktion hat und dass man repetitive und stereotype Verhaltensweisen an den Tag legt. Das ist natürlich für Eltern überhaupt nicht hilfreich, weil woher soll ich wissen, ob mein Kind einfach schüchtern ist oder in seiner sozialen Kommunikation gestört. Das geht nicht, weil das Kind ja auch einen Charakter hat und Eigenschaften, Humor oder auch Nicht-Humor, aktiv ist oder nicht aktiv ist und so. Das ist für Eltern ganz schwierig. Aber ich rate immer dazu zu sagen, wenn euch das nachhaltig komisch vorkommt, was euer Kind an den Tag legt, dann vertraut auf euer Bauchgefühl. Und macht nicht den Fehler, wie ich 6 Jahre lang immer zu sagen, es ist ja komisch, aber ich verdränge es, weil bestimmt nur ich einfach an allem schuld bin, weil ich so eine doofe Mutter bin. Und wenn Eltern auffällt, das Kind möchte sich überhaupt nicht in Gruppen integrieren, es redet immer an anderen vorbei, vor allem aber, und das ist zwar kein offizielles Diagnosekriterium, aber doch ganz klar erkennbar, diese Reizfilterschwäche, wenn alles zu laut ist, alles zu viel ist, das ist immer zu hell, es riecht immer zu stark, man kann vieles nicht essen, weil man die Sensorik auf der Zunge zum Beispiel nicht verträgt, die Feinmotorik ist irgendwie eingeschränkt, dann stimmt in der Regel was nicht. Also dann stimmt in der Regel alles, aber es passt nicht zu den anderen, sagen wir mal so. Und nicht zu den anderen zu passen, ist momentan einfach ein Problem, vor allem in der Schule.
Ja.
Jetzt weiß ich, dass viele Eltern sich schwer tun mit der Frage, soll ich mein Kind diagnostizieren lassen oder nicht? Und das ist natürlich grundsätzlich eine etwas schwierige Frage. Inwiefern kann denn eine Diagnose helfen? Oder kann sie auch zur Belastung werden? Was empfiehlst du da?
Also beides auf jeden Fall. Ich finde, dass sie eine Wahnsinnsentlastung darstellen kann. Sie kann auch zur Belastung werden, einfach aufgrund der, da gehe ich auch gleich später noch ein bisschen näher drauf ein, aber das Thema Angst vor Stigmatisierung schwingt da natürlich immer noch mit, was wirklich schade ist und auch zeigt, wie weit weg wir noch von Inklusion sind, wenn Autismus immer noch damit verbunden ist, dass man Angst vor Stigmatisierung haben muss. Die Vorteile, besonders bei Kindern, und ich oute mich immer sofort als totaler Fan von Diagnosen bei Kindern, denn dadurch kann man für sich selber, kann man erstmal aus diesem Selbstzerfleischungsprozess austreten. Man macht nicht alles falsch. Wenn das Kind autistisch ist und man es, weiß ich nicht, geschafft hat, das Kind gut zu begleiten, bis es 8 oder 9 ist, dann hat man einfach unheimlich viel richtig gemacht und nicht alles falsch. Aber aus dieser Schleife kommen viele Eltern und vor allem Mütter einfach nicht raus, wenn sie keine Diagnose haben und das Kind irgendwie benennen können. Wenn man weiß, es liegt hier eine Reizüberflutung vor, es liegt eine kommunikative Schwierigkeit vor, dann kann man das Kind unterstützen und bezieht es nicht ständig auf das eigene Wirken und Handeln und denkt nicht immer, oh Gott, die Beziehung zu meinem Kind ist so schlecht, dass ich das einfach nicht in die Welt entlassen kann. Das finde ich einmal. Plus, wenn man an Unterstützungsleistungen denkt, einmal kann man sie ohne Diagnose gar nicht beantragen. Keine Schulhilfe, kein Nachteilsausgleich, kein Inklusionshelfer. Wir haben einen ganz wunderbaren Inklusionshelfer seit 7 Jahren für beide Kinder. Der kommt 2-mal in der Woche am Nachmittag vorbei und arbeitet in Anführungszeichen mit den Kindern, aber auch mit uns als Familie insgesamt an unserer Kommunikation, an unserer Verständigung. Der spielt mit den Kindern Fußball und Tischtennis und versucht etwas über sie selbst herauszufinden, hilft ihnen bei der Emotionsregulierung und begleitet sie einfach vertrauensvoll. Aber den kann man nicht einfach, man kann nicht einfach zum Jugendamt leider hingehen und sagen, ich brauche jetzt eine Inklusionshilfe für meine Kinder, sondern dazu braucht man leider immer noch Diagnosen. Und solange man für diese Unterstützungsleistungen Diagnosen benötigt, solange bin ich ein Fan von Diagnosen. Mir wäre lieber, man könnte einfach hingehen und sagen, Leute, ich brauche Hilfe und dann käme jemand, ohne dass man einen Zettel vom Arzt und verifiziert vom Amtsarzt hat, ja, hier liegt Hilfebedarf vor. Das wäre auch schön, wenn einem da mal einfach geglaubt würde, ohne dass man einen Zettel hochhalten muss.
Ja, total.
Und das dauert ja dann auch immer ein Jahr, nicht? Und an den Prozess scheitern einfach schon viele, weil sie diese Ämtergeschichten einfach auch enervierend sind. Da muss man echt dranbleiben. Aber auch zu Hause ist es halt unheimlich schön, weil es gibt, natürlich ist jeder Autist und jede Autistin anders, weil es auch aufs Umfeld ankommt, weil es auf ganz vieles einfach, wie ist die Tagesform, wie ist die Schule, wie ist die Allgemeinbelastung, wie geht man mit sowas um. Aber es gibt so ein paar allgemeingültige, ich nenne es immer Hinweiskärtchen, wo zum Beispiel draufsteht, AutistInnen haben einen schlechten Zugang zu ihrem Körper. So, das muss nicht bei jedem stimmen, ist aber ganz häufig so. Mein Kleiner denkt bis heute, er hat Bauchschmerzen, wenn er Bauchschmerzen hat. Und ich sage jedes Mal, ich glaube, du hast Hunger. Nein, Mama, das kann auf keinen Fall sein. Dann bitte und bettel ich, bis er irgendwann mal ein Stück Brot oder ein kleines Stück Banane beißt. Und dann, oh Mama, das tut so gut, die Bauchschmerzen gehen weg. Ja. Wenn man das weiß, dass diese Bauchschmerzen vielleicht Hunger sein könnten, weil man weiß, dass Autisten einen schwierigen Zugang zu ihrem Körper haben, dann kann man da schon mal hinschauen und sagen, was sind denn diese Bauchschmerzen? Was sind denn diese Kopfschmerzen? Wenn dein Arm wehtut, was ist denn mit dem und so weiter? Und dann kann man einfach ein bisschen besser hingucken. Und deswegen bin ich ein totaler Fan von Diagnosen, weil man dann einfach viel schneller an das Ziel kommt. Ich helfe dir, ich unterstütze dich und ich passe dein Umfeld entsprechend an, kommen kann.
Mhm. Du bist ja mittlerweile selbst als Autistin diagnostiziert. Gibt es denn auch für Erwachsene Vorurteile durch eine Diagnose? Letzten Endes ist man ja schon quasi ein Leben lang sozusagen ohne Diagnose klargekommen. Ist es dann nicht schwierig, wenn man dann plötzlich eine Autismusdiagnose bekommt?
Ich empfand als Gegenteil, und die meisten Menschen gehen ja nicht aus Spaß, weil es einem so gut geht, zum Psychiater und lassen sich untersuchen und gehen irgendwann nach einem langen Prozess mit einer Diagnose heim. Sondern wenn man zum Psychiater geht, um sich diagnostizieren oder untersuchen zu lassen zunächst einmal, dann steht dahinter ja oft ein Leidensdruck. Und bei mir, und das ist leider sehr typisch, bei erwachsenen Autisten, die keine Diagnose bis dahin hatten, irgendwann sind alle Kapazitäten aufgebraucht und man entwickelt nach und nach psychische Begleit- oder Folgeerkrankungen, Depressionen, Angststörungen, Zwangsstörungen, Essstörungen sind sehr häufig, Schlafstörungen sind sehr häufig. Wahrscheinlich ist die häufigste Erkrankung eine Angsterkrankung und Depressionen, soweit ich weiß, statistisch. Das geht aber dann auch weiter. Daraus folgen dann oft körperliche Erkrankungen, Allergien, richtiges Burnout und so weiter. Und oft wird man dann häufig behandelt wegen eben dieser Begleiterkrankungen, ohne die Wurzel zu kennen, wo das eigentlich herkommt.
Okay.
Und das macht es nicht besser, weil man versucht, irgendwie Depressionen zu behandeln, anstatt zu sagen, ich glaube hier, also da kann man einfach ganz anders rangehen und sagen, ich lebe einfach nicht bedarfsgerecht. Ich muss erst mal gucken, dass ich so lebe, wie es für mich, für meine Reizfilter, für dies, für das, für jenes, für meine Wahrnehmung, für das, wie ich die Welt erlebe, dass ich passend lebe. Und dann gucken wir mal, ob die Depressionen vielleicht etwas besser werden und so weiter. Bei mir war es so. Ich war aber auch lange in Behandlung, also zusätzlich. Aber der Fokus lag immer darauf, erstmal bedarfsgerecht leben, erstmal autistisch sich einrichten. Und dann wurde auch alles andere besser. Man hat nicht ein bisschen an der Angst herumgedoktert, ein bisschen an der Depression herumgedoktert, also auch lange. Aber das hat nie was geholfen. Es wurde alles immer schlimmer. Mhm. Und dann irgendwann nach der Diagnose konnte man erstmal gucken, wie mein Leben eingerichtet werden muss. Und dann wurde alles viel besser.
Was mich interessieren würde, hat man denn als autistisches Elternteil ein größeres Verständnis für seine autistischen Kinder als Eltern, die nicht autistisch sind?
Ehrlich gesagt, teils, teils. Das lässt sich natürlich jetzt auch schwierig für alle beantworten. Es gibt autistische Eltern, die behaupten ja. Ich finde es oft nicht so leicht. Denn ich habe für viele Dinge schneller Verständnis. Mhm. Wenn man irgendwo reinkommt, zur Lieblingspizzeria und da ist plötzlich der Geruch anders, dann fällt mir das genauso schnell auf wie möglicherweise meinen Kindern, wobei nur einer auch so geruchsempfindlich ist, der andere hat es eher mit Helligkeit. Und da habe ich dann ganz schnell Verständnis, wenn man irgendwo nicht sitzen kann, nicht bleiben kann oder irgendwie sowas, weil es einfach unangenehm riecht oder weil man irgendwo total fertig ist, weil es irgendwo laut war, zum Beispiel Hallenbad ist ein Killer zum Beispiel für mich, für meine Reizfilter. Ja. Das geht ja schon Menschen mit nicht autistischen Reizfiltern so, dass Hallenbad einfach anstrengend sein kann. Und wenn ich dann mit den Kindern im Hallenbad doch mal gewesen bin oder mein Mann, ist mir viel schneller klar, ich habe viel mehr Verständnis, dass die bis zum nächsten Morgen oder auch manchmal bis zum nächsten Abend brauchen, um überhaupt wieder das Haus verlassen zu können. Sozusagen das Verständnis ist oft größer. Was nicht so gut funktioniert, ist, dass ich mich gut in sie reindenken kann und sie sich nicht in mich. Das heißt, sie zu Hause, so dieses Thema zwischen den Zeilen zu sprechen, so zwischen den Zeilen passiert ja ganz viel. Und wenn da beide schlecht sind, dann, wie oft wir Missverständnisse haben, einfach so in ganz kleinen Alltagssituationen, wo der eine denkt, oh, Mama ist jetzt aber gerade angespannt, ich bin gar nicht angespannt. Mhm. Und das ist irgendwie so ganz merkwürdig, weil ich auch manchmal nicht verstehe, wie eins meiner Kinder irgendwas meint, was es gesagt hat, und die können es auch nicht richtig formulieren. Also so im Kleinen finde ich es deutlich schwieriger. Bei großen Sachen habe ich häufig mehr Verständnis hinterher.
Mhm. Lass uns mal über die Herausforderungen des Alltags mit Kindern so ein bisschen weitersprechen. Das ist ja gerade so ein bisschen angesprochen. Viele autistische Kinder funktionieren ja eine Zeit lang scheinbar gut, bis es dann halt nicht mehr geht. Ja. Kannst du den ZuhörerInnen erklären, was Masking ist und warum das so kräftezehrend sein kann?
Ja, das Masking ist ja ein unglaubliches Phänomen irgendwie. Also es bedeutet quasi, dass man sich eine Art Maske aufsetzt. Das entspringt aus meiner Sicht dem Gefühl, was man schon ganz, ganz früh entwickelt. Ich bin irgendwie anders als die anderen. In der Regel hat man aber irgendwie ja dieses berühmte Anschlussmotiv, also irgendwie diesen Wunsch, dazu zu gehören, sich einzugliedern, dabei zu sein. Jetzt bin ich schon hier im Kindergarten, jetzt möchte ich doch auch irgendwie ein bisschen dazugehören. Mhm. Und dann fängt man an, Strategien zu entwickeln. Wie machen die anderen denn das? Wie kann ich denn so tun, zumindest, als würde ich dazugehören? Auch vor mir selber, gehört ja auch noch dazu, dass man ja auch vor sich selber nicht das Gefühl so zulassen möchte, ich gehöre hier eigentlich gar nicht dazu. Das versucht man ja zu verdrängen. Und mit dem Masking setzt man sich eigentlich eine Fassade auf, die sich selber und den anderen vorspielen soll, vorgaukeln soll. Man sei einfach so wie die anderen auch und man gehöre dazu. Man beherrsche die gleichen kommunikativen Regeln. Das ist aber in Wirklichkeit nicht so. Das ist wie, wenn man über eine App oder nur in der Schule eine Sprache gelernt hat und plötzlich ist man in dem anderen Land und alle um einen herum sprechen die Sprache intuitiv und fließend. Mhm. Man selber kommt sehr gut mit und versucht sich in Frankreich zu bewegen wie ein Franzose und übt den Satz 25 Mal, bevor man in die Bäckerei geht und 3 Croissants bestellt und versucht ganz nonchalant dabei zu wirken. Es ist aber, wenn man sich das so vorstellt, ist das unheimlich kräftezehrend, weil man muss ja jedes Mal nochmal üben, sich nochmal zusammenreißen, nochmal gucken, wie machen die anderen das? Was passiert, wenn eine Rückfrage kommt? Und es ist einfach nicht intuitiv. Mhm. Und das unterscheidet und das ist das Anstrengende. Dazu ist es einfach wahnsinnig anstrengend, sich selber zu verbergen, etwas zu verdrängen. Das kennt man ja. Man hat irgendwas, was einen belastet und das versucht man klein zu halten, unter der Oberfläche zu halten. Das mag sich erstmal ganz gut anfühlen, aber wenn sich da immer mehr ansammelt, was man über viele Jahre verdrängt, dann ist das einfach anstrengend. Es wird immer anstrengender, das unter der Oberfläche zu halten. Und so ist es mit Masking eben auch, dieses Gefühl, ich gehöre nicht dazu, ich will es nicht merken und ich will auch nicht, dass die anderen es merken.
Ich glaube, so gut wurde mir das noch nie erklärt. Vielen Dank.
Ja, ja.
Ein anderes wichtiges Thema ist auch Stimming. Was genau ist das und wie hilft es autistischen Kindern, Reize zu verarbeiten? Das wird ja oft missverstanden, glaube ich.
Ja, das ist auch eine eigentümliche Wortkreation. Ich bin auch überhaupt kein Fan von diesem Wort als solches. Stimming steht für Self-Stimulating Behavior, also selbstregulierendes Verhalten. Das kennt jeder. Dazu muss man nicht autistisch sein, um irgendein Verhalten zu haben, was einen selber so ein bisschen beruhigt. Manche reiben ihre Hände, andere drehen irgendwie Haarsträhnen ein, die Dritten kauen auf dem Bleistift oder auf dem Kugelschreiber rum und so. Das macht man einfach, um sich selbst so ein bisschen zu regulieren. Steht mal auf vom Schreibtisch, wenn man nervös wird und läuft irgendwie dreimal im Bürozimmer auf und ab. Aber autistische Kinder und auch Erwachsene neigen eben dazu, durch ihre permanente Überreizung, dass sie das wirklich stärker brauchen. Und je gereizter oder überreizter sie sind, egal ob das jetzt, also welcher Reiz es ist, es kann Sehen sein, es kann Hören sein, es kann irgendwas Sensorisches sein, dass der Pullover kratzt oder so. Es kann aber auch eine unangenehme soziale Situation sein, zum Beispiel im Unterricht. Gruppenprojekt, sag ich nur. Oder freies Malen. Ja, jeder darf sich alle Farben nehmen, die er will und irgendein Bild malen mit irgendeinem Motiv. Hauptsache es ist schön bunt und alles sind bunte Farben und überall riecht's. Und es gibt überhaupt keine Struktur, keine Anleitung, keiner weiß, wann er fertig sein soll. Das kann so stark belastend sein für autistische Kinder. Und dann brauchen die das unheimlich, um irgendwie innerlich wieder Ordnung zu schaffen, um gegen das äußere Chaos, gegen die äußere Unordnung irgendwie gewappnet sein. Innere Ordnung herstellen, um äußerlich sozusagen gewappnet zu sein für Unordnung. Und das hat so viele verschiedene Formen. Das kann sein, dass einer ständig irgendwie aus seinem Lieblingshörspiel irgendwie einen Satz nachplappert. Das kann Hüpfen sein, das kann Kratzen der eigenen Haut sein. In Extremfällen kann das auch sein, dass man wirklich andere angeht. Dann muss auch eingegriffen werden, das ist völlig klar, bei selbstverhaltenen Verletzten oder bei verletzenden Verhalten anderen gegenüber. Ansonsten lautet die Empfehlung, Stimming immer zuzulassen und eigentlich sogar dazu zu ermutigen und nicht sagen, was ist denn das jetzt hier für ein Spleen, sondern es wirklich zuzulassen, dass man, weil es ist ja eine tolle Idee, sich selber zu kompensieren und zu sagen, wenn ich hier ständig rumhüpfe, alle fünf Minuten wie ein Flummi auf und ab hüpfe, dann halte ich das hier alles aus. Ist doch super. Es ist nur natürlich nicht besonders sozial erwünscht, ja, dass einer immer auf und ab hüpft.
Ja, klar. Ja.
Und deswegen versuchen Eltern ihren Kindern auch zu helfen und zu sagen, hör mal auf zu hüpfen, das sieht doch merkwürdig aus für die anderen, das verstehe ich auch. Auch dafür ist eine Diagnose wichtig, zu wissen, ich soll ihm das nicht aberziehen. Ich kann diesem Kind am besten helfen, wenn ich es ermutige, das zu machen.
Ja, cool zu wissen. Das sind aber auch noch andere alltägliche Sachen relativ schwierig. Also so ganz profane, vermeintlich profane Dinge wie Essen, Trinken und Schlafen. Was sind denn so die typischen Herausforderungen und was hilft autistischen Kindern im Alltag?
Also das Thema Essen und Trinken ist eigentlich immer, ich will gar nicht sagen ein Problem, aber abweichend zur Entwicklung von anderen. Dass jeder bestimmte Lebensmittel bevorzugt, manche gar nicht mag, Geschmacksrichtungen und so. Ich glaube, das ist bei jedem Kind und auch bei jedem Erwachsenen letztlich so. Autistische Kinder haben aber sehr häufig etwas, was auch gerne als Safe Foods benannt wird, also Lebensmittel, die immer gehen. Das sind bevorzugt Lebensmittel, die immer zuverlässig gleich schmecken. Mhm. Das ist natürlich ein Problem, weil das natürlich nicht natürliche Nahrungsmittel sind. Ein Apfel schmeckt jedes Mal anders, selbst wenn man immer die gleiche Sorte kauft. Aber das kann einfach zu viel sein. Wenn man aus der Schule kommt, diesen Alltag irgendwie bewältigt hat, keine Schulhilfe vielleicht hat, nicht mal einen Nachteilsausgleich vielleicht, dann muss man sich darauf verlassen können, um zur Ruhe zu kommen, dass das, was ich jetzt gleich esse, so schmeckt, wie es immer schmeckt. Meistens sind es halt leider abgepackte, industriell verarbeitete Lebensmittel, womit viele Eltern zu Recht ja hadern. Aber ich glaube, da muss man sich so ein bisschen rein entspannen. Leider, also es ist auch nicht meine Traumvorstellung gewesen, dass meine Kinder sich hauptsächlich von industriell verarbeiteten Lebensmitteln, die immer gleich schmecken und riechen und aussehen, ernähren. Aber was will man machen? Es ist so ein bisschen ein Pro und Contra und ein Abwägen. Was will man denn? Und wenn ich weiß, ich kann ihnen damit helfen, dass ich immer am Nachmittag, wenn sie aus der Schule kommt, dieses und jene zu Hause habe oder wenn der Tag besonders anstrengend war, immer die gleiche Marke Tiefkühlpizza, die ist immer zuverlässig da und wenn nichts anderes geht, die geht, dann tausche ich das gerne, weil dann schaffen sie es vielleicht auch am nächsten Tag wieder in die Schule zu gehen und das wollen sie ja auch.
Ja. Total.
Ja, genau, schlafen, genau, habe ich auch noch nie ein autistisches Kind und auch noch keinen autistischen Erwachsenen erlebt, der in Anführungszeichen normal schlafen lernt. Meistens ist dieser Schlaf-Wach-Rhythmus total abweichend von dem, was neurotypische Menschen an den Tag legen und sich auch aneignen können. Wie wir heute ja wissen, ist der Schlaf, den wir heute im Industriezeitalter pflegen, sowieso eigentlich für Menschen untypisch ist und dass man früher ganz anders geschlafen hat, nämlich mit Unterbrechungen, in der man auch dann durchaus produktiv gewesen ist und sich dann wieder hingelegt hat nach einer Stunde oder zwei. Aber die meisten schlafen sehr schwer ein, sehr schwer durch und wachen sehr früh wieder auf. Das ist ein Problem für die Kinder selbst, aber natürlich für die ganze Familie. Das kann sehr, sehr belastend sein. In der Regel wird Melatonin sehr empfohlen. Muss man wissen, gibt es heute in jeder Drogerie, in allen Formen, die man möchte. Ja, im Notfall gibt es auch noch andere Maßnahmen, aber das Thema Schlaf bleibt ein ganzes autistisches Leben lang in der Regel ein Problem. Ja, bei uns ist es auch so, es geht der Letzte, da steht der Erste schon wieder auf, bevor der Letzte noch ins Bett gegangen ist. Mein älterer Sohn und ich klatschen uns eigentlich in den frühen Morgenstunden ab. Wenn er endlich in den Schlaf findet, bin ich schon längst wieder fit. Ich sage mal so nett, wir könnten uns auch eine Einzimmerwohnung teilen. Wenn ich aufstehe, gehst du ins Bett und so weiter. Aber ansonsten muss man sagen, das meiste, auch Kleidung ist ein Problem, weil die Sensorik häufig so ganz gestört ist und man einfach auf alles empfindlich ist. Es geht dieses Material nicht, es gehen keine Kragen, es ist immer zu warm. Genau. Und man braucht seine Wohlfühlkleidung quasi als Uniform schon draußen. Also den Kindern hier mal irgendwie die Lieblingskleidung zu entlocken, um sie einmal durchzuwaschen, um am nächsten Tag wieder das neu präsentieren zu können. Das ist eben so. Das ist der Preis. Aber wie gesagt, das muss man, glaube ich, auch wegatmen und nicht so viel Energie da rein verwenden, das den Kindern aberziehen zu wollen. Es ist einfach der Preis für ein Leben mit Teilhabe. Wenn man teilhaben möchte, wenn man gerne zur Schule gehen will, und mein großer Sohn geht mittlerweile freiwillig, er ist ja schon in der 11. Klasse, er müsste ja nicht, aber er geht gerne und wenn er dafür eben jeden Tag diesen einen Pullover braucht, dann möchte ich ihm das auch gerne ermöglichen und versuche nicht zu sagen, sollen die Leute denken, du hast nur einen Pullover. Stimmt nämlich nicht, aber er zieht nur einen an.
Das Thema Pullover ist ja auch quasi Reizüberflutung oder kann Reizüberflutung sein. Das ist ein großes Thema bei autistischen Menschen. Wie erkennt man denn Reizüberflutung und welche Folgen können die haben?
Das ist gar nicht so leicht. Am besten bringt man den Kindern bei, auch den Erwachsenen, muss ich dazu sagen, bei den Kindern bin ich besser als bei mir selber, auf ihre eigenen Signale zu hören. Weil jede und jeder hat andere Signale. Bei manchen schleichen sie sich an mit Müdigkeit, bei anderen mit Bauchschmerzen, bei den Dritten fangen die Ohren ein bisschen an zu rauschen. Das sind wirklich unterschiedliche Signale, die man erkennen muss und auch so verschiedene Eskalationsstufen, wo man vielleicht sieht, entweder bei sich selber oder beim eigenen Kind oder beim Partner, oh, wenn er dieses und jenes macht, was weiß ich, beim Essen ständig aufstehen oder wenn er sich ständig am Unterarm kratzt, wenn er sich permanent räuspert, dann sind das Zeichen für langsame Reizüberflutung und am besten sorgt man jetzt für ein reizarmes Umfeld. Das ist bei Fremden fast nicht zu erkennen. Es ist schwierig, bei sich selbst zu erkennen. Bei den eigenen Kindern habe ich die Erfahrung gemacht, kommt man irgendwann ganz gut rein, diese individuellen Zeichen zu erkennen und sie dann schnell in ein reizarmes Umfeld irgendwie zu bringen. Oft gelingt es nicht mehr oder oft muss man die Erfahrung gemacht haben, dass es zu spät war und dann einen dieser berühmten Meltdowns aushalten. Oft viele Jahre. Aber auch das wird mit der Diagnose einfacher, weil man das dann auch erklärt bekommt und weiß, ihr müsst auf Anzeichen achten. Überlegt mal, was ist denn letztes Mal passiert, bevor er so einen Meltdown hatte, bevor er angefangen hat, stundenlang zu weinen und nur noch im abgedunkelten Zimmer zu liegen oder sowas. Und das muss man halt echt üben. Das muss man echt üben. Das ist wichtig zu üben. Und das sind jahrelange Prozesse. Das ist nicht leicht.
Kannst du kurz erklären, wie so ein Meltdown aussehen kann? Und was können denn Eltern und Fachkräfte oder vielleicht einfach nur Umstehende tun und was sollte man besser nicht tun?
Ja, furchtbar kann er aussehen. Es ähnelt einem Trotz- und Wutanfall. Und dennoch denke ich, wenn man genau hinschaut und sein Kind auch kennt, dann merkt man, dass das nicht Trotz oder Wut ist, sondern die blanke Überforderung. Es bricht einfach alles zusammen und es bricht alles aus einem heraus. Man kann nicht mehr und das entlädt sich erstmal in der Regel in furchtbarem Weinen, Schreien, manchmal auch um sich schlagen, wenn es ganz schlimm ist. Und endet oft darin, dass man sehr lange, sehr, sehr stumm im dunklen Zimmer in seinem geliebten Kuschelbett liegt und nicht mehr ansprechbar ist. Das ist auch so, das sollte man dann auch fördern und das den Betreffenden einfach in eine reizarme Umgebung, in der er sich sicher fühlt, bringen. Also zum Beispiel in sein eigenes Zimmer, was möglichst kühl und dunkel ist und da möglichst dafür sorgen, dass keine Geräusche in das Zimmer dringen, Fenster zu, Türen zu. Und am besten, wenn es sich um ein Kind handelt, auch in der Nähe bleiben, aber nicht versuchen, körperlich zu beruhigen, also indem man sie zum Beispiel festhält oder so, möglichst gar nicht berühren und erst langsam, wenn es sich beruhigt und dieses Weinen und Schreien abklingt, mal versuchen, hilft meine Stimme oder ist sie noch kontraproduktiv? Das kann sein. Hilft eine ganz zarte Berührung, die irgendwie signalisiert, ich bin da, wenn du mich brauchst. Vielleicht auch nicht, vielleicht ist es noch viel zu früh. Dann hat man leider einfach nur die Aufgabe, in der Nähe zu bleiben, zu gucken, dass wenn es soweit ist, man irgendwie ansprechbar ist und einen Sicherheitsrahmen geben kann. Bloß nicht den Fehler machen, anschreien, beruhig dich doch mal, hör auf, so rumzuschreien und so weiter. Das macht alles nur noch schlimmer, weil das die reine, blanke, entnervte Überforderung ist, wo nichts mehr geht.
Okay. Das klingt sehr anstrengend, vor allen Dingen für das Kind.
Sehr anstrengend.
Ja. Wenn das Kind jetzt, sagen wir durch Schule zum Beispiel, dauerhaft Meltdowns hat und der Alltag dauerhaft schwierig ist, dann kommt ja bei Eltern schnell die Frage auf, braucht das Kind irgendwie Therapie? Gibt es da irgendwie Unterstützungsmöglichkeiten?
Ja, wenn man eine Diagnose hat. Also Autismus, damit kommt man zur Welt. Das kann man nicht wegtherapieren, ja? Also man kann auch nicht blaue Augen wegtherapieren oder blonde Haare. Das ist, also man kann es überdecken und so weiter, ja. Aber wir wissen das, also ich glaube, ist klar, was ich meine. Muss auch nicht, sondern die Idee einer Intervention oder Therapie kann nur sein, dem Betroffenen, der Betroffenen und der Familie zu helfen, ein bedarfsgerechtes Leben zu leben und damit auch glücklich zu sein. Und da kann man sozusagen wirklich eine Beratung in Anspruch nehmen und zu gucken, die ist auch nicht allgemeingültig, was passt denn zu unserer Familie? Was passt denn zu diesem betroffenen Menschen und seinen Eltern, seinen Geschwistern möglicherweise? Zu dem Umfeld, auf welche Schule geht er denn? Kann man da mit den Lehrern mal reden? Kann man vielleicht montags die ersten beiden und freitags die beiden letzten Schulstunden irgendwie sein lassen und dafür zu Hause im stillen Kämmerlein eine Aufgabe erledigen? Muss es wirklich sein, dass dieses Kind ausgerechnet immer am Sonntag den Frühstückstisch decken soll? Kann das vielleicht auch ein Geschwisterkind übernehmen und das Kind macht dann dafür was anderes oder so? Ja, also das können so ganz viele Kleinigkeiten sein. Ist das Zimmer, in dem er wohnt, das Richtige? Sind die Ausflüge, die Hobbys, dieser ganze Trubel, der bei uns zu Hause immer herrscht, ist das alles das Richtige? Und da kann man dann einfach erstmal so ein bisschen ansetzen. Dann gibt es aber natürlich auch noch Sachen wie Ergotherapie, wovon ich ein riesiger Fan bin, weil die sehr viel helfen, auch so bei Handlungsplanung, bei dieser sensorischen Integrationsstörung. Ich finde Ergotherapie super. Vor allem gibt es ja Einzel-Ergotherapie und nicht diese Gruppen-Ergotherapie, sondern die Einzel-Ergotherapie. Aber das ist natürlich leichter gesagt als getan, weil da muss man heutzutage erstmal einen Platz bekommen. Mit unserem großen Sohn war das damals noch denkbar einfach. Mit dem Kleinen war ich irgendwie ein Jahr auf der Warteliste, bevor ich überhaupt irgendwie mal in die Nähe eines Platzes für ihn gekommen bin. Und da muss man auch ein bisschen gucken, was ist verfügbar und was passt auch zu dem Kind. Manchen hilft zum Beispiel Musik oder Reittherapie, um so ein bisschen Zugang auch zum Körper zu bekommen, um einfach auch was Schönes zu erleben, sich zu entspannen. Alles sozusagen sollte auf Entspannung, sich selber kennenlernen, sich selber ernst nehmen, seine eigenen Signale kennenlernen und so ausgelegt sein, sich zu akzeptieren, dass man vielleicht anders ist, nicht gern auf Sommerfeste, Weihnachtsmärkte geht, nicht in Camps geht, nicht mit auf Klassenfahrt fahren kann. Das sind ja alles schlimme Sachen auch für Kinder, dass sie merken, ich kann da gar nicht teilnehmen, ich kann das nicht. Alle können das, nur ich kann das nicht. Und man schon als Kind entwickelt man ja dann nagende Selbstzweifel. Wieso können die das alle? Warum kann ich da nicht dazugehören? Und dann muss man immer berücksichtigen und gucken, was hilft denn dem Kind, glückliche Stunden zu verbringen und sich selber kennenzulernen und akzeptieren und lieben zu lernen und dann seinen eigenen Weg zu gehen. Ruhetage zum Beispiel ist ein ganz wichtiges Thema bei uns zu Hause. Für meinen Großen essentiell wichtig, für den Kleinen ist es etwas besser, kommt aber noch, der ist erst in der vierten Klasse. Aber mein Großer braucht da unheimlich viele Ruhetage und da ihm zu vertrauen und zu sagen, ja, okay, bleib heute zu Hause, wenn du nicht mehr kannst. Mhm. Das ist schwierig, das muss man häufig mit den Eltern zusammen auch üben und auch mit den Lehrern, wie Ruhetage, man kann doch nicht einfach zu Hause bleiben, weil das ist jetzt so anstrengend. Es geht doch allen so. Das stimmt, aber dieses Kind ist eben leider nicht alle und Schule ist einfach Langstrecke. Wir haben 10 Jahre Schulpflicht in Deutschland, soweit ich informiert bin. Und wenn man will, dass ein Kind 10 Jahre durchhält, dann muss man gucken, wie gestalte ich denn diese Langstrecke? Wie bringe ich dem denn bei, im richtigen Moment zu sagen, ey, morgen kann ich nochmal hingehen und schreibe diesen Test mit, aber ab übermorgen ist echt Schicht im Schacht. Da muss ich zu Hause im dunklen Zimmer bleiben. Und da musste ich mich ganz lange dran gewöhnen, da musste mein großer Sohn sich ganz lange dran gewöhnen. Ich musste ihm Vertrauen lernen, dass er nicht in dem Sinne frei haben will und schwänzen will. Mittlerweile haben wir ein super System und das wird immer weniger. Also ich glaube, jetzt im letzten halben Jahr hatte der vielleicht 4 Ruhetage oder so. Manchmal ist der nur 2 Tage in der Woche gegangen. Also das kann echt was bringen.
Ja, wow. Cool, dass es funktioniert. Wie sieht es denn eigentlich mit den Eltern aus? Also viele kämpfen sich ja durch den Alltag, bis sie wirklich gar nicht mehr können. Welche Form der Unterstützung kann denn für sie hilfreich sein?
Ja, das ist echt ein schwieriges Thema, weil meistens bis eine Diagnose beim eigenen Kind gestellt wurde, haben die Eltern schon einen wahnsinnig langen Weg aus Selbstzweifeln, Vorwürfen aus dem Umfeld, auch diese unterschwelligen Vorwürfe aus dem Umfeld hinter sich und eben auch diese ganzen nagenden Zweifel an sich selber und man überhaupt kein Vertrauen mehr in seine elterliche Kompetenz hat. Und meistens geht man ja, bevor man mit seinem Kind echt zum Psychiater geht und es auf Autismus untersuchen lässt, ist ja wirklich viel passiert. Das macht man ja nicht aus Spaß. Und meistens sind die Eltern echt am Rand ihrer Kapazitäten. Wichtig ist, dass sie Hilfebedarf sich selber eingestehen und auch trauen, und auch sich trauen, das zu sagen. Die meisten hatte ich neulich mit einer sehr netten Familie, wo wir so ein bisschen erarbeitet haben, dass sie selber ja auch das Masking nach außen tragen, genauso wie es ihr Kind ihr betroffenes Kind eben in der Schule tut, so machen sie das nach außen auch. Sie tun immer so, als wäre alles in Ordnung, was aber in Wirklichkeit nicht stimmt. Und aus dieser Schleife muss man sich auch erstmal befreien, weil also in meinem Umfeld hat das keiner gemacht, zu sagen, ich komme hier nicht klar, ich pack das nicht. Sondern ja, wenn man gut befreundet war, hat man mal gesagt, boah, ja, alles ist so ein bisschen anstrengend und oh, im Moment fühle ich aber, wird schon und so. Und kann ich dich irgendwie unterstützen? Machen die, fragen ja manche, aber wie denn? Also wie will man das denn machen, ja? Und deswegen, also die meisten sind ja nach außen nicht so, dass sie Hilfebedarf eingestehen und nicht mal nach innen. Aber wenn, dann würde ich dringend dazu raten, sich, das muss man gucken, in welchem Rahmen auch was zu einem passt, ob man zum Beispiel in Selbsthilfegruppen geht. Das hilft einigen. Für mich ist das gar nichts, aber viele lieben Selbsthilfegruppen. Ob man zu psychologischen Beratern geht, ob man zu einem Coaching geht, wo man einfach so ein bisschen sich untereinander und gegenseitig unterstützt, weil es ist auch ganz wichtig, dass die Eltern echt zusammenhalten. Also es gibt erfolgreiche Paare, die diese schlimme Zeit gut überstehen und die hinterher echt nochmal als Paar gestärkt da rausgehen. Aber es gibt auch Paare, die entzweien sich in dieser Zeit, weil man sich einfach uneins ist darüber, wie man mit so einem autistischen Kind weitermachen will. Weil es ist einfach eine Behinderung. Es ist in Deutschland als Behinderung eingestuft und für viele ist es auch nicht so leicht, sich einzugestehen, ich habe hier ein behindertes Kind. Ja. Man sieht ja gar nichts. Also den meisten behinderten Kindern sieht man ja, also physisch behinderten Kindern, das sieht man ja dann irgendwie. Und da muss man immer sagen, nee, mein Kind ist unsichtbar behindert. Und sich das aber auch einzugestehen, ich habe ein behindertes Kind, was hier echt, das ist, wir haben hier echt eine Sondersituation, das ist nicht so leicht.
Ja. Mhm.
Und da kann man einfach nur ansetzen und helfen.
Katrin, es gibt ja immer noch die Vorstellung, man sei von Autismus entweder schwer betroffen oder mild. Was ist denn dran an diesem Mythos vom milden Autismus?
Ja, das ist ja sehr interessant. Also das kommt sicherlich aus dieser bald schon alten Bezeichnung des Asperger-Autismus, die eben Hans Asperger beschrieben hat. Und ja auch mal gesagt hat, es handle sich um eine milde Form von Autismus. Die Legende geht so, dass er eigentlich diese Kinder mit diesem von ihm so benannten Asperger-Autismus vor diesem schrecklichen Euthanasie-Programm des Dritten Reiches beschützen wollte und deswegen gesagt hat, ja, die sind ja nur ganz mild betroffen. Darüber gibt es heute auch ganz andere Stimmen, dass Asperger selber sich überhaupt nicht vom Nazi-Regime distanziert hat, aber das sei jetzt mal anheimgestellt. Seitdem haftet dem Asperger-Autismus dieser Mythos des milden Autismus an, was aus meiner Sicht, wenn man von außen drauf schaut, für das Umfeld auch stimmt. Denn diese sogenannten Asperger-Autisten, was es ja heute nach dem Spektrumsbegriff auch gar nicht mehr so gibt, können ja normal sprechen. Sie sind durchschnittlich bis überdurchschnittlich intelligent und sie können eben wahnsinnig gut maskieren und sich eben anpassen. Das heißt, das Umfeld bekommt in der Regel relativ wenig davon mit, weil das Umfeld immer nur den maskierten Ausschnitt dieser Person zu sehen bekommt. Das stimmt aber nicht. Dann, wenn sie nach Hause kommen, entladen sie sich ja so richtig. Und diese ganze Anspannung des Maskierens geht aus ihnen raus und muss auch wieder kompensiert werden. Das heißt, ob der Autismus ist immer der gleiche. Das Umfeld kann es, je nachdem, ob der Betroffene oder die Betroffene spricht und normal oder eben nicht normal intelligent ist, das heißt zum Beispiel noch eine geistige Behinderung hat, dann wirkt auch Autismus nicht mehr mild in der Regel. Das ist aber nicht der Autismus, den man dann stärker oder weniger stark merkt. Es ist nur, dass der oder diejenige dann etwas weniger gut maskieren kann. Der Autismus ist immer der gleiche.
Okay. Jetzt zum Schluss würde ich gern wissen, was wünschst du dir denn ganz konkret jetzt von Schulen, von den NachbarInnen, vom System, damit autistische Kinder wirklich teilhaben können?
Aha, mein Lieblingsthema, Inklusion. Ja, was wünsche ich mir? Also ich wünsche mir so wahnsinnig viel und sehe aber selber als Mutter von zwei Schulkindern, dass das auch nicht leicht umzusetzen ist in Schulen, in der Gesellschaft. Aber vom Prinzip muss ein gesamtgesellschaftliches Umdenken letztlich her. Und das betrifft nicht nur Autismus. Wir müssen weg von diesem Thema wenn man abweichende Bedürfnisse hat und mit dem, was als normal deklariert wird, nicht klarkommt, dass man dann immer einen Stempel vom Psychiater oder von der Psychiaterin braucht und das irgendwie nochmal amtsärztlich verifiziert werden muss, nur damit man im Musikunterricht, wenn man das Instrumentenkarussell nicht aushält, nach nebenan gehen darf. Das geht so nicht. Es kann nicht sein, dass jeder eine Diagnose braucht, wenn er mit seinen abweichenden Bedürfnissen gehört werden möchte. Und das würde ich mir wirklich wünschen, dass es in Schulen, in Behörden, in der Gesellschaft ein Umdenken stattfindet, wo man sagen kann, der oder die kommt aber damit, was wir uns hier als homogene, im Gleichschritt Marschgesellschaft irgendwie vorstellen, einfach nicht klar. Der oder die braucht jetzt hier gerade was anderes. Und das nicht nur, weil er einen Zettel oder einen Behindertenausweis hochhalten kann, sondern einfach nur, weil er oder sie es sagt. Helft mir bitte, ich schaffe das so nicht. Und das muss eigentlich her. Jetzt gibt es hier so ein neues, in Anführungszeichen, Phänomen, was sich Pathological Demand Avoidance nennt, PDA oder PDA, was ein Profil von Autismus sein soll, so sagt man, und was im deutschsprachigen Raum ganz langsam ankommt. Dieses ganz langsam Ankommen sieht aber so aus, dass die paar Personen, die sich damit auskennen und dafür Beratung anbieten und für Eltern und Familien Unterstützung leisten können, dass die natürlich total überlaufen sind, niemand davon jemals gehört hat und vor allem einem auch nicht geglaubt wird. Es gibt in Großbritannien schon länger die sogenannte PDA Society. Die gibt es, glaube ich, schon seit 1997. Und das ist ein Lobbyverband, der in Großbritannien mittlerweile total gut anerkannt ist. Und sofern man in Großbritannien lebt, findet man dort auch eigentlich mittlerweile ganz umfassende Unterstützung. Da haben auch viele Behörden und Schulen und so weiter erkennen PDA auch als autistisches Profil an und lassen eben vor allem Kindern mit PDA die gleichen Unterstützungsleistungen zukommen. Im deutschsprachigen Raum ist das noch total unbekannt und jeder schaut einen mit großen Augen an und weiß überhaupt nicht, was gemeint ist, was auch völlig in Ordnung ist. Es gibt jetzt den jungen Verein, den FABDA, der nimmt sich dieser Sache an. Ich engagiere mich da im Vorstand ehrenamtlich mit vielen anderen zusammen, die ganz großes Engagement an den Tag legen, die Kinder haben, von PDA selbst betroffen sind und die eben auch für Aufklärung, für Forschung eintreten, Unterstützungsleistungen anbieten und da einfach viel Arbeit machen. Und sowas wird es immer wieder geben. Es wird immer wieder was Neues geben. Und wenn wir uns als Gesellschaft dem Thema Neurodiversität nicht wirklich, wirklich, wirklich öffnen, dann platzt das alles irgendwann. Die Schulen kommen ja jetzt schon nicht nach vor lauter Nachteilsausgleichen und Formularen, die man ausfüllen muss. Absolut. Wenn man beim Jugendamt irgendwas beantragt, dauert es ein Jahr überhaupt, um überhaupt mal einen Stempel zu bekommen, dass der Antrag überhaupt eingegangen ist. Und so geht das nicht weiter. Wenn wir nicht lernen, hinzuhören ohne einen Stempel in Deutschland, dann wird es nichts.
Ja, super wichtiges Thema. Ich schlage vor, Katrin, dass wir in den Shownotes ein paar hilfreiche Links hinterlassen für diejenigen, die sich gerne ausführlicher mit dem Thema befassen wollen. Ich danke dir auf jeden Fall erst einmal für diese wirklich ganz besondere Folge, in der wir einen Einblick in eine Welt bekommen haben, die ganz oft unsichtbar bleibt, aber doch eigentlich ganz, ganz viele Familien betrifft. Vielen Dank, dass du deine Erfahrungen und dein Wissen mit uns geteilt hast.
Vielen Dank, dass ich das machen durfte.
Ich will natürlich nochmal auf dein Buch hinweisen. Es heißt Wenn wir alle zusammen lachen. Es ist ganz toll geschrieben, genauso wie wir es im Podcast jetzt gehört haben. Viele spannende, witzige und berührende Erfahrungsberichte und ganz, ganz, ganz viel Fachwissen. Und auch das verlinken wir natürlich in unseren Shownotes. Ja, wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Passt gut auf euch auf und auf eure Familien. Für heute sagen wir erst einmal Tschüss.
Tschüss.
Das war der Podcast vom gewünschtesten Wunschkind.